Vis-à-vis. Christian Wild ist im Studio, ich grüße Sie. Ich koche, also bin ich. Dieser zugegeben gestohlene und auch verfremdete Satz, der ist gleichwohl richtig, weil wir ja ohne angerichtete Speisen gar nicht leben könnten. Aber wie viel nun das Kochen auch mit der Entwicklung des Menschen zum Menschen zu tun hat, darüber hat sich Leon Jaskowitz intensive Gedanken gemacht. Leon Jaskowitz ist Philosoph und Koch. Und er hat seine Schlüsse und Erfahrungen in ein Buch geschrieben mit dem Titel Kochen und Töten. Ich freue mich, darüber reden zu können. Tag, Herr Jaskowitz.
Schönen guten Tag. Schön, hier zu sein.
Ja, danke. Fangen wir mal mit dem Kochen an zuerst. Seit der Mensch das Feuer gelernt hat zu beherrschen, wurde es natürlich wärmer untereinander, gemütlicher, gesprächiger. Und obendrauf gab es noch ein leckeres Stück Gegrilltes. Oder wie sehen Sie den Zusammenhang an dieser Stelle?
Sehr ähnlich, wie Sie das jetzt geschildert haben, nämlich die Tatsache, dass wir uns aus der Welt nähren müssen, die hat uns, behaupte ich jetzt mal, wenn Sie sehen schon, ich bin Philosoph, sobald ich uns und wir sage, fange ich an, darüber zu reflektieren, was damit gemeint ist. Also die Menschen kochen im Gegensatz zu den Tieren, sammeln sie ihre Nahrung nicht einfach an Ort und Stelle, verzehren sie nicht an Ort und Stelle, sondern bringen sie an einen anderen Ort, den ich Küche nenne, wo ein Feuer brennt, und dort verändern sie die Welt, bevor sie sie in sich aufnehmen. Und gleichzeitig passieren viele andere Dinge. Da wird die Nacht erhellt, da wird es warm, da bietet das Feuer Schutz. Und dieser Urraum von Kultur, der hat mich interessiert, weil der sich so weit in der Geschichte zurückverfolgen lässt und gleichzeitig auch heute noch zentral ist für unsere Lebensart. Und da wollte ich mehr darüber wissen.
Wie weit lässt er sich denn zurückverfolgen?
Also die ältesten archäologischen Spuren von Feuern und kulinarischen Kulturen datiert man so auf 800.000 Jahre vor unserer Zeit.
Und das heißt, dort hat man noch die Knochen gefunden oder eventuell Werkzeuge? Oder
was genau, macht das aus? Mehrere Ausgrabungsstätten mit mehreren Lagen von Siedlungen, kann man sagen, wo abgeschlagene Feuersteine, Werkzeuge, also Faustkeile, aufgebrochene Tierschädel und verschiedene Überreste von verbrannten Pflanzen, ungefähr 55 verschiedene Pflanzenarten, die sozusagen noch identifiziert werden konnten. Wie auch immer das genau passiert, das übersteigt meinen Horizont, aber die Fachwelt ist sich sozusagen einig, dass das dort sichtbar wurde. Und deswegen kann man davon ausgehen oder kann man behaupten, dass die ältesten kulinarischen Kulturen in etwa vor mindestens 500.000 bis vor 1 Million Jahren irgendwie sich entwickelt haben.
Gegrillte Wurzeln, gegrilltes Fleisch, ein Zufall?
Nein, ich denke, das, was halt da war und das, was sich dann im Feuer gut verändern ließ.
Das heißt, die Veränderung, muss ich trotzdem noch mal fragen, ist eine Erfahrungssache oder ein bewusster Vorgang? Wie erklären Sie sich das?
Wieso Menschen begonnen haben zu kochen? Mhm. Ich denke, also ich habe einen naturalistischen Ansatz gewählt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Hunger eine Naturkonstante ist, die unhintergehbar ist. Und wenn alle Lebewesen Hunger haben, dann kann man sich Evolution auch als eine Entwicklung von der Art und Weise, wie man sich aus der Welt nähert, vorstellen. Und dort war mein Ansatz und da unterscheide ich nicht so sehr zwischen Erfahrung, Empirie und Bewusstsein und Geist, weil mir das doch eher zwei Seiten einer Medaille scheinen.
Hat sich mit dem Kochen der Mensch weiterentwickelt?
Ich behaupte sogar, durch das Kochen hat der Mensch überhaupt den Raum der Kultur betreten können, weil beim Kochen so viel Veränderung, so viel Transformation passiert, dass quasi das Prinzip von Kultur, von Veränderung, von Eingriff in die Natur selbst abgibt, selbst markiert.
Also es ist nicht nur, das schmeckt besser, weil ich es gekocht habe oder gegrillt oder was auch immer geschmort habe, sondern ich mache das immer wieder, weil es so gut war und ich überlege mir oder ich bespreche mit den anderen ab, wie ich es verbessern könnte.
Genau, diese beiden Aspekte, sich bewusst mit diesem Vorgang auseinanderzusetzen und in der Gruppe gemeinsam darüber nachzudenken, ob das jetzt ein gutes Rezept war, ob sich das jetzt gelohnt hat, dieses Tier zu töten oder ob dieser Pilz giftig war oder eben wohlschmeckend oder berauschend. Diese Auseinandersetzung rund um das, was ich esse, was zu mir wird, Das ist wie so eine Grundstruktur von kommunikativen Prozessen, die dann auch in so einen Kulturraum führen.
Und in Sprache sicher, denn mit Yam Yam ist es da nicht getan.
Genau, da ist die Sprache natürlich sehr gut geeignet, um das Wissen der alten Generation an die nächste Generation weiterzugeben, weil eben die Prozesse der Verwandlung beim Kochen schon sehr komplex sein können und immer komplexer werden, ja auch im Laufe der Zeit. Und wie lange man ein Fleisch über ein Feuer hängt, um es zu räuchern zum Beispiel, oder wie man die Vorrichtung dafür baut, das ist durch Sprache doch einfacher weiterzugeben. Und so hat sich Sprache, denke ich, als Vorteil herausgestellt innerhalb von der kulinarischen Kultur. Also ich denke immer die Küche, die kulinarische Kultur mit der kommunikativen Weiterentwicklung der menschlichen Sprache zusammen als ein gemeinsamer Prozess.
Sie sprechen auch von Verwandlung. Ja, manchmal, vor allen Dingen, wenn man viel Geld heute dafür bezahlt, dann denkt man auch, diese Art, eine Speise zuzubereiten, grenzt an Zauberei. Aber das scheint auch schon ein bisschen älter zu sein.
Ja, das ist, habe ich auch sozusagen den Spieß umgedreht, wenn man so will, und sage, alles, was wir heute können, zum Beispiel auf Erdölhitze anwenden und dann Plastik erzeugen, das ist eigentlich ein Kochen, nur halt industriell. Aber das Prinzip, dass Menschen Hitzequellen ausrichten können, um andere Stoffe zu verwandeln, das ist dem Kochen abgeschaut.
Aber dass jemand zaubern kann, egal ob das, also jetzt sagt man Zauberer, das kann ja auch eine Zauberin sein oder eine Schamanin oder so, das deutet auch schon in eine Richtung, dass man mit Leben und dem Selbst zu Schaffenden, das, was man erreichen kann, ganz anders umgeht, auch über Zeiträume anders denkt.
Ja, da sind zwei Elemente. Zum einen ganz konkret jemand, der über ein Wissen verfügt, wie man Knollen zum Beispiel garen kann, der hat ja oder die hat die Möglichkeit, eine große Gruppe von Menschen satt zu machen. Das ist wie so, dieses Wissen ist heute quasi selbstverständlich, vermeintlich, ist es ja doch nicht so, wie man meinen könnte. Aber wer gut kochen kann, der ist eben in der Lage, auch die anderen zu nähren.
Das heißt, dieses Kochen, diese Küche, dieser Raum sind nicht nur Treiber für Sprache, für Kultur, sondern vielleicht auch sowas wie eine Bewusstseinsbildung, wo Menschen den anderen sagen, wir könnten schon mal weiterdenken oder ich habe Wissen, was ich euch weitergeben kann.
Genau, ich denke, dass die Küche der Raum ist und bis heute, in dem wir voneinander lernen, wo auch Kinder zum Beispiel beginnen zu sprechen, Dinge zu benennen. Und diese Form der Weltaneignung durch Essen, durch Sprache, durch Bestimmung, durch Begriffe, das ist wie sowas wie eben die Grundstruktur menschlicher Kultur. Und die habe ich versucht zu ergründen und bin dann eben immer wieder aus ganz verschiedenen Aspekten auf Praktiken gestoßen, die mit dem Kochen zu tun haben.
Unter anderem ja auch das Zerteilen. Vorhin haben Sie von Faustkeilen gesprochen, irgendwann kam ja Messer dazu und dann gab es eine ganz andere Art, sich die Tiere nicht nur so zurecht zu schneiden oder das Fleisch und die Pflanzen, sondern auch dann zu erleben, wie die drinnen aussehen, das auseinanderzunehmen.
Genau, das ist ein ganz frappierender Unterschied, wenn man sich anschaut, wie andere Tiere sich aus der Welt nähren, dann erkennen wir dort bei Raubtieren, dass sie ihre Beute auffressen. Mit den Klauen, mit den Mäulern in den anderen Tieren drin hängen regelrecht. Und Menschen hingegen tun das nicht. Wir fänden das ausgesprochen ekelhaft, wenn ein Mensch in ein anderes rohes Tier hineinbeißen würde und mit blutiger Schnauze wieder aufschauen würde. Bei einer Löwin zum Beispiel gebiert uns das Ehrfurcht in gewisser Weise. Und Menschen haben eben eine Technik erfunden, das Schneiden, die wie die Ausrichtung von Hitze bis heute in ganz vielen Lebensbereichen fortwährend genutzt wird. Und diese Technik diente meines Erachtens anfänglich dazu, um die anderen Tiere, die man essen wollte, zu zerlegen. Und die ältesten Werkzeuge, die davon Zeugnis geben, sind eben diese Faustkeile, die irgendwann, aber erst vor 6.000, 7.000 Jahren, dann zu dauerhaften Messern weiterentwickelt wurden. Aber diese Zeit, seit die ältesten Faustkeile irgendwie gefertigt wurden, vor 2 bis 3 Millionen Jahren, bis zu den Messern und den Hochkulturen der sesshaften Zivilisationen dann vor 10.000, 12.000 Jahren, dieser Zeitraum ist so lang, dass man sich vorstellen kann, dass diese Praxis des Schneidens, dazu geführt hat, dass sich sowas wie analytisches Vermögen im menschlichen Bewusstsein herausbilden konnte.
Das heißt, ich schneide, also kann ich analysieren, aber wir kommen ja um das Töten nicht herum. Das ist auch Teil Ihres Buchtitels, Leon Joskowitz, das heißt Kochen und Töten, Ihr Buch. Und dieses Töten ist ja erstmal eine Unterscheidung. Ich muss ja erstmal wissen, wen ich töten kann, nicht nur von meiner Kraft her, nicht alleine, die Menschen haben ja auch dann in Gruppen gejagt und getötet, sondern ich muss auch unterscheiden können, ist das nicht doch einer von uns?
Exakt. Und an der Stelle würde ich wieder die Denkungsart umdrehen und sage, die Herausbildung der menschlichen Art ist selber eine Entscheidung gewesen. Das ist quasi nicht einfach so uns zugefallen, dass wir Menschen sind, sondern unsere Ahnen haben sich dafür entschieden, gemeinsam eine bestimmte Lebensart leben zu wollen und andere davon auszuschließen. Das ist, alle verschiedenen Arten machen das in gewisser Weise, dass sie sich nach innen hin einander zuwenden und nach außen abwenden.
Und das ist kein Instinkt, Herr Joskowitz.
Das ist nicht entweder oder. Nur für unsere Lebensart, für die das menschliche Lebensart, die auf Sprache und Bewusstsein und Kommunikation und gegenseitigen Anerkennung beruht, da reicht der Instinkt nicht aus, um uns zu erklären.
Trotzdem ist es ja immer ein Eingriff. Also bis heute zieht sich das hin, dass wir sagen, dürfen wir eigentlich töten? Dürfen wir andere Tiere töten oder ist das respektlos?
Also die ältesten kulturellen Zeugnisse davon sind die Berichte über Opferriten, weil im Opfer eben das Töten eine kulturelle Form bekommt und das nichts anderes heißt, als dass Menschen irgendwie ein Problem hatten mit dem Töten selbst. Sie konnten nicht mehr einfach so bedenkenlos und selbstverständlich töten, wie Tiere einander töten, sondern irgendwie muss ihnen zu Bewusstsein gekommen sein, dass es eine ethische Frage oder sogar ein ethisches Problem hinter dem oder mit dem Töten gibt.
Vielleicht auch die schlichte Angst, vielleicht tötet das Tier mich. Also das war sicher real, wenn es um große Tiere wie Mammuts, Bären und so weiter geht. Sie schreiben einmal in Ihrem Buch, in der spiegelnde Pupille des Opfers, der Beute, erkennt man die Angst des Tieres und erblickt sich selbst. Das klingt nun so ein bisschen lyrisch, aber ich verstehe schon, wie Sie das meinen. Es könnte ja auch ich das Opfer werden.
Mir scheint es auf jeden Fall so zu sein, dass es unsere menschliche Art auszeichnet, dass wir einander anschauen können, in die Augen schauen können und das auch beim Töten vollziehen können. Das können andere Tiere nicht, ganz praktisch beobachtet.
Brauchen wir das heute noch? Sie haben jetzt eine lange Entwicklungszeit über Hunderttausende von Jahren beschrieben, die etwas aufgebaut hat, viele Fähigkeiten. Und trotzdem haben wir heute ja Skrupeltiere zu töten oder zumindest sie zu essen. Aus vielen Gründen, aber auch aus Verantwortung mehr und mehr für Natur und Klima.
Wir müssten heute keine Tiere mehr töten, weil die technischen Bedingungen, Pflanzen anzubauen, so ausgereift sind, dass es für unsere Ernährungssicherheit nicht mehr nötig wäre. Wir könnten auch eine vegetarische Ernährung probieren oder entwickeln und dadurch würden viele ökologische, aber auch tierethische Probleme oder Desaster, denen wir derzeit ins Auge blicken, sich regulieren oder sogar vermindern lassen.
Aber um mal in Ihren Gedankenbildern zu bleiben, es wohnt uns inne, Tiere zu töten.
Es ist ein Teil der Natur, dass Lebewesen sich gegenseitig töten. Also es ist sozusagen einfach zu beobachten, dass der Kreislauf der Natur auf diesem Planeten Erde nun mal so existiert, dass Lebewesen sich voneinander nähren. Und wir sind in diesem Kreislauf halt eine besondere Art. Und wir nähren uns auch von den anderen Lebewesen. Wie wir das tun, das ist die philosophisch und ethisch interessante Frage.
Sollten denn Tiere dann mehr Rechte haben? Sollten Schweine ein Lebensrecht bekommen?
Jetzt hätte ich fast gesagt, da müssen Sie die Schweine fragen. Und das geht ja bekanntlich nicht. Das markiert ja eine der großen Grenzen. Ich denke, dass die Art, wie man die Tiere und auch die anderen Menschen behandelt, einen etwas über einen selbst lehrt. Und wenn ich ein Unternehmer bin und bereit bin, Tiere wie Objekte zu behandeln und sie unter schlechten Bedingungen in Ställe sperre und ihnen keine Individualität und kein Vermögen zum bewussten Wahrnehmen zuschreibe, dann verpasse ich etwas in dem Leben der Tiere und dann muss ich davon ausgehen, dass Menschen, die dazu in der Lage sind, auch in ihrem eigenen Leben etwas verpassen.
Das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio mit Leon Joskowitz, er ist Philosoph und Koch. Und zu dieser zweiten Tätigkeit habe ich noch ein paar Fragen, Herr Joskowitz. Philosophie lernt man an der Uni. In welchen Küchen haben Sie denn das Kochen gelernt?
Angefangen habe ich in einer Backstube in Berlin bei Aviv Koryat. Dann habe ich in einem kleinen Kaschemme gekocht und in Südtirol in einem Hotel. Und dann irgendwann meine eigene Catering-Firma gegründet und mit vielen Köchen aus der ganzen Welt gekocht, weil ich in Frankfurt auch mit der Buchmesse und den Gastländern viel zu tun hatte.
Und das macht Ihnen jetzt nur professionell Spaß oder überhaupt?
Tatsächlich macht mir das nur noch privat Spaß. Ich habe die Catering-Firma vor einigen Jahren geschlossen und ich koche aber jeden Tag.
Wie passen denn Küche und Philosophie zusammen?
Na, zum Beispiel über die Frage nach dem guten Leben. Wenn man die Frage nach dem guten Leben stellt, was ja eine klassische philosophische Frage ist, dann kommt man früher oder später zur Frage nach dem guten Essen und zur Frage, wie entsteht dieses Essen, mit wem esse ich, und dann ist der Weg eigentlich recht kurz vom Philosophieren in die Küche. Und andersrum geht es natürlich auch. Also jeder weiß, die besten Orte bei Partys sind immer die Küchen. Dort wird immer am wildesten geredet und getanzt und getrunken. Und das gehört schon zusammen.
Mit dem Kochen ist also viel zu lernen. Allerdings so mit Blick auf unser heutiges täglich Brot, besser gesagt die Tagesration, plastikverpackter Kalorienpakete, so würde ich das mal nennen, haben wir doch mehrheitlich das Kochen heutzutage verlernt?
An der Stelle komme ich nochmal auf diese Differenzierung des Wirs zurück, in der ich vorhin anfänglich schon gestockt bin. Ich glaube, dass man dort von einer sehr, sehr großen Parallelität von verschiedenen Tendenzen und Milieus und Bubbles und Schichten sprechen muss. Also es gibt dort keine Einheitlichkeit. Es gibt sicherlich ernährungsbewusste Menschen mehr als vor 10, 20 Jahren. Es gibt gleichzeitig immer noch sehr, sehr viele Menschen, die aus ökonomischen oder aus sozialen oder auch aus Gründen oder aus Desinteresse einfach das Essen, was halt verfügbar ist.
Und auch keine Bezüge da haben dazu, wo es herkommt.
Genau, einfach durch die urbane Lebensweise und die kapitalistische Produktion in größten Entfremdungsproblematiken leben. Also der Bezug nicht nur zur äußeren Natur in Form von Nahrung und Tieren, sondern auch zur inneren Natur, also zum eigenen Körper, ist natürlich frappierend und eins der Grundprobleme des Individuums im frühen 21. Jahrhundert nach wie vor. Also das hat ja die Frankfurter Schule schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts analysiert und das ist nach wie vor eine absolut zutreffende Diagnose unserer Kultur, unserer individuellen Verfasstheit, dass wir entfremdet sind von der äußeren und der inneren Natur.
Das heißt, weder wir haben mit den Tieren nichts mehr zu tun, wir blicken denen nicht ins Auge, um uns wiederzuerkennen. Wir wissen nicht, wie gut das Tier eigentlich aufgewachsen ist und was wir an Fleisch zu uns nehmen. Mit den Pflanzen ist es eben nicht. Ich bleibe jetzt mal bei diesem pauschalen Wir, um drauf zu führen, wie es denn für uns oder für eine Vielzahl von Menschen dann auch anders ginge. Was glauben Sie?
Es müsste andere Gesetze geben. Und in denen müsste ganz klar geregelt sein, dass das Töten zurück ins Bewusstsein geführt wird. Also ein Tier zu essen, ohne ein klares Bewusstsein davon zu haben, dass das Tier dafür getötet wurde, ist aus meiner Sicht falsch.
Wie soll denn das gehen? Sollen die Kinder dann in die Schlachthäuser geführt werden?
Ja.
Haben Sie auch mal gearbeitet in so einem Haus?
Ich habe dort Besuche abgestattet. Ich habe selber nicht im Schlachthaus gearbeitet. Das würde ich auch nicht wollen.
Aber haben Sie was mit Jägerei eigentlich zu tun?
Nur aus Gesprächen und Beobachtung.
Würden Sie das nicht bevorzugen?
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Keine Frage. Also die Jagd ist in gewisser Weise zu begrüßen. Ja, das ist auch ein natürliches Verhältnis. Nicht natürlich in so einem absoluten Sinne. Ja, alles ist kulturell verformt im 21. Jahrhundert. Aber es ist die Jagd ist Da müssen Sie eigentlich mit Jägern sprechen und mit Leuten, die intensiver über die Wälder und so Bescheid wissen. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber von der Art, wie man das Tier tötet, halte ich das für ethisch ein nachgeordnetes Problem.
Das ist ganz schön radikal. Ich kann mich erinnern, dass Sie auch mal dafür plädiert haben, Gemeinschaftsküchen einzurichten. Ich kenne diesen Begriff Volksküche. Ist der so weit fern davon?
Nee, der ist, ich bin da begrifflich nicht festgelegt, weil ich ja auch kein politisches Programm jetzt so nach außen trage, sondern zum Denken anregen möchte.
Wie soll das praktisch gehen?
Naja, es gibt ja jede Menge Leerstand, der eigentlich in städtischem Besitz ist, in allen deutschen Städten. Und da müsste es einfach politische Kräfte geben in den Städten, die diese Leerstände mit kleinem Geld, das ist natürlich, wenn man die ganzen Auflagen beachtet, dann dauert immer alles sehr lange, ist sehr bürokratisch und sehr teuer im deutschen bürokratischen System, das weiß ich. Aber trotzdem, im Verhältnis wäre es jetzt nicht so einen großen Aufstand für eine Kleinstadt oder mittelgroße Stadt, 2-3 Millionen Euro in die Hand zu nehmen oder von mir aus 10 Millionen Euro und Leerstände umzuwandeln in kommunale Küchen. Da gibt es ja auch viele Leute, die da Erfahrung mit haben, die man als Experten dazuziehen könnte, die schon seit Jahrzehnten solche Arbeiten meistens auf idealistischer Basis machen, die man dann einspannen könnte und die da helfen könnten, diese kommunalen Küchenprojekte zu entwickeln.
Der Bedarf ist ja da. Da braucht man nur mal zu den Tafeln zu gehen und zu sehen, wie lang die Schlangen sind.
So ist es. Und die Möglichkeiten sind auch da.
Ja gut, es kostet Geld natürlich und es müsste ein politischer Wille da sein. Man muss auch erstmal auf die Idee kommen und sagen, ja, vielleicht brauchen wir dann den Platz und dann machen wir die Tafel gleich vor Ort und es wird gemeinsam gekocht.
So, und es gibt ja jetzt gerade dieses Losverfahren zu dem Bürgerrat, der sich auch mit Ernährungsfragen beschäftigen soll. Das ist ja gerade auch durch die Medien gegangen und da würde ich dann halt auch fragen, okay, wie hoch skaliert will man denn noch ansetzen bei so einer Frage, die den Einzelnen betrifft, wie die persönliche Ernährung, dass man ein deutschlandweites Losverfahren macht. Das ist alles schön und gut, finde ich alles gut. Gleichzeitig denke ich, da könnte man dann auch sozusagen grassroots-mäßig mal anfangen.
Also zurück zu dem, was der menschliche Ort der Küche oder der Ort des Kochens war. Dafür plädieren Sie, Leon Joskowitz, und vielleicht weniger für die tollen Küchen, wo wenig menschlicher Funkenflug ist, so schön wie die technisch ausgerüstet sind.
Sie sprechen von so Designerküchen, oder?
Mal andersrum gefragt, ist vielleicht ein negatives Bild, aber je toller die Küche, desto weniger ist da los. Oder stimmt das nicht? Ist das ein Klischee?
Ich glaube, das kommt auf die Menschen an. Es gibt sicherlich reiche oder wohlhabende Menschen, die eine große Leidenschaft fürs Kochen haben und die Möglichkeiten, sich eben schöne Geräte zu kaufen und gute oder sehr, sehr hochwertig produzierte Lebensmittel, die das auch sehr genießen.
Okay, vielleicht die falsche Fährte, aber Kochen ganz für sich alleine wäre dann der Umkehrschluss, ist eigentlich gar kein Kochen, sondern Kochen hat was mit anderen zu tun.
Tatsächlich ist es für sich alleine zu kochen und alleine zu essen, ohne Fernsehen zu schauen, Zeitung zu lesen, Radio zu hören, sehr schwer. Das ist fast wie meditieren.
Es gibt aber auch Leute, die Küchentür extra zumachen.
Um in Ruhe zu essen?
In Ruhe zu kochen.
Ja, das hat so beruhigende Wirkung, wenn man das für sich kultiviert.
Aber das Essen ist gemeinsam und dazu gehört auch die Erfahrung dieses Essens. Das ist etwas vielleicht nicht Ausgearbeitetes und Abgehobenes, sondern das ist das, was Sie meinen, was in der Menschheitsgeschichte immer wieder eine Kernfrage, ein Kernthema für die Menschen waren, die zusammenkamen.
Also das zentrale Organ des menschlichen Lebens ist aus meiner Sicht der Mund. Und durch den Mund geht die Nahrung rein und die Sprache raus. Und deswegen ist es essentiell und von höchster Bedeutung, dass wir gemeinsam essen, weil wir, während wir nämlich die Welt in uns aufnehmen, auch immer der Welt was zurückgeben durch die Sprache. Und dafür braucht es die Ohren. Und dann ist man in diesem absoluten, holistisch gedachten Zusammenhang von Kultur, Sprache und Kulinarik.
Es ist immer ein Austausch. Und das, was wir uns einverleiben, das geht auch wieder weiter, so wie wir alle gehen. Vom Kochen und Töten, kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit, heißt das Buch von Leon Joskowitz, ist erschienen im Westend Verlag Und Sie können ja beim Kochen mal drauf gucken oder drüber reden. Ich bedanke mich bei Ihnen, Leon Joskowitz, für dieses lange Gespräch. Wünsche Ihnen viel Spaß beim Kochen und beim drüber sprechen das nächste Mal. Und natürlich aufessen.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.